Freilichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge entstand in Zusammenarbeit mit und wurde finanziert vom TÜV Austria Fachverlag.
Was darf eigentlich ein Einsatzfahrzeug, wenn Blaulicht und Folgetonhorn eingeschalten sind? Und was darf es eben auch nicht? Und was passiert, wenn doch mal was passiert? Klären wir zu Beginn mal, wie oft in Österreich eigentlich ein Verkehrsunfall mit Einsatzfahrzeugen passiert. Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit haben sich im letzten Jahr 2024 exakt 201 Verkehrsunfälle mit Einsatzfahrzeugen ereignet. Und ob das jetzt viel oder wenig ist, dazu schauen wir uns am besten an, wie viele Einsatzfahrzeuge es in Österreich überhaupt gibt. Wenn wir alle zivilen Einsatzorganisationen zusammenrechnen, dann stehen in all diesen Fuhrparks gemeinsam ca. 24.000 Einsatzfahrzeuge. Wenn wir das jetzt durchdividieren, dann heißt das, im Durchschnitt war im vergangenen Jahr jedes 120. Einsatzfahrzeug in einen Unfall verwickelt. Und einige dieser Unfälle waren zuletzt eben leider auch in den Medien. Ich bin Marcel Kilic und heute dreht sich alles um Blaulicht, um Folgetonhorn und um Paragraphen. Und dazu sind wir heute bei der TÜV Austria Akademie zu Gast. Bei mir ist Rechtsanwältin Therese Frank. Ihre Schwerpunkte sind unter anderem Verkehrsrecht, Schadenersatzrecht und Versicherungsrecht. Das sind alles Themen, die können wir heute gut brauchen und die hat sie auch in ihrem Buch niedergeschrieben. Einsatz Blaulicht Gesetz. Das ist ein juristisches Praxishandbuch für alle Einsatzorganisationen, erschienen im TÜV Austria Fachverlag. Therese, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo Marcel.
Bevor wir in die Details einsteigen, mach mal ein Quiz zum Einstieg.
Das ist eine gute Idee.
Und zwar dieser Klassiker, kennen viele vielleicht aus der Fahrschule, an einer ungeregelten Kreuzung, ganz wichtig, treffen sich vier Einsatzfahrzeuge. Einmal Rettung, Polizei, Feuerwehr und, um es besonders spannend zu machen, eine Tierärztin mit Blaulicht. Wer hat Vorrang?
Das ist super, weil das ist nämlich ganz genau gesetzlich geregelt und das Gesetz besagt, bei vier Einsatzfahrzeugen ist immer zuerst die Rettungsorganisation, danach kommt die Feuerwehr. Dann kommt die Polizei und dann kommen sonstige Einsatzfahrzeuge.
Heben wir das noch auf eine andere Ebene, machen wir es noch komplexer. Was ist denn, wenn vier Feuerwehrfahrzeuge aufeinandertreffen? Alle im Einsatz, Kreuzung ist ungeregelt. Und sagen wir, das ist ein Kommandofahrzeug, ein Mannschaftstransporter, ein schweres Rüstfahrzeug und ein Tanklöschfahrzeug.
Ja, du hast wieder die richtigen Punkte gesagt. Also es sind alles Einsatzfahrzeuge, sie sind alle im Einsatz. Das heißt, sie haben entweder Folgetonhorn aktiviert oder Blaulicht oder beides. Und wenn sich vier gleichartige Organisationsfahrzeuge treffen, dann ist es so, dass es keine allgemeine Regel gibt, weil es kommt immer jemand von rechts. Und dann müssen sie sich das irgendwie mit Händen, Füßen, Augen ausmachen, wer es denn am eiligsten hat.
Also nicht der Stärkere gewinnt in dem Fall.
Naja, es kann natürlich sein, vielleicht der mit dem kürzesten Bremsweg lässt den anderen eher den Vorrang.
Applaus nach Seiring übrigens, der Matthias von der Freiwilligen Feuerwehr Seiring, der hat das auf Instagram bei uns richtig erraten. Jetzt hast du schon ein Thema angesprochen. Was ist denn der Unterschied zwischen einem roten Wassertransporter und einem Einsatzfahrzeug? Also Sondersignal entweder Blaulicht oder Folgetonhorn, das höre ich richtig raus.
Ja, also ein roter Wassertransporter kann auch ein Einsatzfahrzeug sein, auch wenn wir so im Volksmund Einsatzfahrzeug gleichsetzen mit, sobald wir ein Auto sehen, an dem ein Blaulicht drauf ist, ist das laut den gesetzlichen Regelungen nicht ganz so. Also ein Einsatzfahrzeug mit den ganzen Sonderregelungen, die wir sicher noch besprechen, ist es ab dem Zeitpunkt, wo entweder das Blaulicht aktiviert ist oder das Folgetonhorn oder beides. Das heißt, in deinem Beispiel, wenn der Wassertransporter eins von diesen Zeichen mindestens aktiviert hat, ist es ein Einsatzfahrzeug.
Und was ist denn ein Folgetonhorn? Also ein Horn, bei dem mehrere Töne aufeinander folgen. Aber ist das irgendwie definiert? Da gibt es ja doch auch in den USA diese Trucker, die dann machen. Ich meine, wäre das in Österreich erlaubt als Pendant? Ja? Oder wie unterscheide ich das?
Also Folgetonhorn ist ein Wort, mit dem ich mich, bevor ich dieses Buch geschrieben habe, wirklich nicht so intensiv befasst habe und es auch nicht so oft ausgesprochen habe wie jetzt. Aber Folgetonhorn ist tatsächlich einfach diese Sirene, das Warnsignal, das Einsatzfahrzeuge von sich geben. Und da gibt es jetzt keine konkrete Definition, wie das sein muss, es darf aber nicht so wie das Posthorn sein, weil das Posthorn ist AFIS AD. Ich kann es jetzt leider gerade nicht singen.
Ich wollte gerade fragen,
kannst du das vorsingen? Ja, müsste ich mal schauen, wie das. Ich habe es mir mal angehört auf YouTube. Es war jetzt für mich nicht so eingängig, aber das darf nicht sein. Alles andere darf sein, wenn man sich noch an ein paar Regeln hält. Es darf nicht zu schrill sein. Man darf an den Einsatzfahrzeugen keine Gongs, keine Klingeln und keine Ratschen anbringen. Ich weiß nicht, ob das jemals jemand schon machen wollte. Also prinzipiell kann man kreativ sein, aber es gibt ein paar Regeln, deswegen klingen alle relativ gleich.
Und an der Stelle vielleicht auch, weil das auch oft gefragt wird, dieses Martinshorn, Unterschied Folgetonhorn, Martinshorn?
Martinshorn ist die Tonfolge, die von der Feuerwehr wahrscheinlich vorzugsweise verwendet wird. Aber wenn das verwendet wird, wenn ich ein lautes Geräusch höre, das aus einem Feuerwehrfahrzeug kommt, dann ist es einfach das Folgetonhorn.
Und das Martinshorn, der Schutzpatron war ja der Florian, ja, also das geht zurück auf eine Firma aus Düsseldorf, also das war damals ein Eigenname von der deutschen Signal- und Instrumentenfabrik Max B. Martin, also daher kommt das aus den 30er Jahren ursprünglich.
Wieder was gelernt.
Ja, ist auch ein Begriff, der eher in Deutschland kursiert als in Österreich.
Okay.
Da sagen wir einfach nur Horn. Wer darf denn in Österreich Sondersignal führen? Also welche Organisationen, welche Fahrzeuge dürfen dann Blaulicht oder Folgetonhorn am Dach montiert haben?
Also es ist zweigeteilt. Es gibt einmal die Gruppe von jenen Organisationen und Fahrzeugarten, die immer über diese Signale verfügen dürfen. Das ist einmal die Polizei, auch die Feuerwehrfahrzeuge, also diese ganzen typischen Feuerwehrfahrzeuge, so wie man sich vorstellt, also die Tankfahrzeuge. Was hast du vorher gesagt? Roter Wassertransporter. Roter Wassertransporter, genau. Ja. Also diese Fahrzeuge, die dürfen das alles haben, dann auch von Rettungsorganisationen. Und da sind ein paar auch aufgelistet von den Organisationen, die das immer haben dürfen. Und noch ein paar andere. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Und dann gibt es die zweite Gruppe. Das sind die, die eine Bewilligung dafür bekommen können. Also ZB, wenn es ein Fahrzeug vom Kommandanten gibt für die Feuerwehr, das wirklich auch nur fast ausschließlich für die Feuerwehr benutzt wird, dann könnte das bewilligt werden. ZB, wie du es vorher gesagt hast, im Beispiel Tierärztinnen, Hebammen. Es gibt einfach so bestimmte Berufsgruppen, die das bewilligen können. Aber wenn es keine Bewilligung gibt, dann darf man halt das auch nicht verwenden oder anbringen.
Wie schaut es denn aus mit Sondersignal theoretisch auf Nicht-Kraftfahrzeugen? Also da gibt es den Segway, Scooter, Fahrräder, auch immer öfters Dienstfahrräder. Dürfte man da ein Blaulicht montieren?
Es gibt für Fahrräder eine Regelung in der StVO, aber nur für die Polizei. Also derzeit ist es so, dass es nur für die Polizei vorgesehen ist, dass diese auch diese Warnsignale auf Fahrrädern anbringen können. Ich habe aber ehrlich gesagt schon Radpolizisten gesehen, aber ob ich schon mal ein Einsatzfahrrad mit Blaulicht gesehen habe, weiß ich jetzt nicht.
Indirekt hast du die Frage jetzt auch schon beantwortet, die als nächstes kommt, aber weil die so oft gestellt wird auf Social Media, jetzt auch trotzdem an dich, der Viktor, der Laurenz, der Tobi, die wollen alle wissen, gibt es irgendeine Möglichkeit, auf einem privaten PKW ein Blaulicht montieren zu können?
Ich werde jetzt viele Herzen brechen hören, aber die Antwort ist nein. Also für Privatfahrzeuge, nein. Personen, die bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig sind, ist das nicht möglich.
Und diese orangen Rundumleuchten oder Dachaufsetzer, die gibt es im Internet zu bestellen. Es ist in Deutschland auch, sieht man das sehr häufig, Feuerwehr im Einsatz, also so ein Taxischild mit Feuerwehr im Einsatz drauf. Ist sowas privat erlaubt? Kann man das machen?
Also du kannst überhaupt keinerlei akustische oder optische Warnsignale an deinem Privat-Pkw anbringen. Ein Schild Feuerwehr im Einsatz, wenn du gerade wirklich auf einem Einsatz bist, dann ja. Aber was bringt's?
Und damit ist wahrscheinlich auch sonnenklar, wenn ein Einsatz alarmiert wird und ich bin noch zu Hause und muss zuerst ins Feuerwehrhaus fahren, dann bin ich ein ganz normaler ziviler Verkehrsteilnehmer oder eine Verkehrsteilnehmerin ohne irgendwelche Sonderrechte.
Genau so ist es.
Was rechtfertigt denn eine Einsatzfahrt? Ist da der Einsatz definiert oder die Alarmierung definiert?
Nein.
Jetzt die Sirene losgeht, ist klar. Aber wir haben ja sowas wie eine Eigenalarmierung. Zum Beispiel, ich schaue beim Feuerwehrhaus raus, sehe, da drüben steigt Rauch auf, da müssen wir hin. Oder ein Passant klopft an die Tür und sagt, da vorne ist ein Unfall passiert.
Ja, also musst du ja denken, diese Regelungen für die Einsatzfahrten, die gelten mehr oder weniger für sämtliche Organisationen ident oder sehr, sehr gleich und daher ist einfach definiert, wann darf ich denn diese Signale verwenden, wann darf ich Blaulicht verwenden oder das Folgetonhorn, und das ist, wenn Gefahr in Verzug ist. Das ist dieser eine große Begriff, Gefahr in Verzug, und wenn ich halt dringend wohin muss, dann darf ich das verwenden. Und dann ist noch, wenn du am Einsatzort bist und dort dann das Fahrzeug abstellst, darfst du am Einsatzort noch das Blaulicht anlassen.
Und zurück zum Feuerwehrhaus mit Sondersignal?
Wenn kein Gefahr in Verzug mehr ist, dann nicht.
Ah, da gibt es dann natürlich diesen Sonderfall. Angenommen, ich bin im Hochwassereinsatz, ich fahre mit dem MTF, mit dem Mannschaftstransporter raus, bringe irgendwo eine Pumpe hin, dann wird zum Beispiel ein Verkehrsunfall alarmiert und ich muss zurück zum Feuerwehrhaus Einsatzfahrzeug wechseln. Also das wäre dann eine Einsatzfahrt.
Das wäre eine Einsatzfahrt, weil es ist Gefahr in Verzug. Du musst ja, damit du dann bei dem Unfall schnell Hilfe leisten kannst, musst du das richtige Fahrzeug zuerst verwenden, und da wäre das meines Erachtens sicher gerechtfertigt. Mhm.
Viel genauer steht das natürlich alles in deinem Buch.
Ja.
Aber merke, privat ist privat. Erst wenn ich im Einsatzfahrzeug sitze, dann genieße ich auch erst all diese spannenden Goodies der Straßenverkehrsordnung.
Genau. Und wenn ich dann als Einsatzfahrerin oder Einsatzfahrer in meinem Einsatzfahrzeug sitze, dann ist es auch meine Entscheidung, welches von diesen Signalen ich verwende, ob ich eins verwende und wie ich fahre.
Wie fahren wir denn? Da gehen wir mal die wichtigsten Punkte durch. Das steht auch alles ganz, ganz genau in deinem Buch. Aber die,
ganz genau.
Die wichtigsten Punkte, muss ich mich anschnallen?
Nein.
Darf ich das Handy nützen?
Definiere Handy nützen.
Ja, zum Beispiel, ich möchte eine Adresse googeln, sagen wir so.
Nein. Also während du fährst nicht, da gibt es auch für Einsatzfahrten keine Sonderregelungen. Du kannst es verwenden als Navi, wenn du nicht so quasi daran spielst, sondern es abgestellt ist, und telefonieren, wenn es eine Freisprecheinrichtung gibt. Aber WhatsApp-Nachrichten schreiben oder telefonieren so.
Mm-mm. Aber am Sitz daneben ist das natürlich alles kein Thema. Das,
natürlich. Ja. Wir reden jetzt über die Personen, die wirklich hinter dem Steuer sitzen und das Einsatzfahrzeug lenken.
Die rote Ampel. Darf ich da einfach drüber fahren?
Nein. Also vielleicht gehen wir wieder mal einen Schritt zurück. Wir haben ja vorher schon gelernt und gesagt, Einsatzfahrzeug ist es nur, wenn entweder Blaulicht oder Folgetonhorn oder beides aktiviert ist. Da gelten dann sehr viele Bestimmungen der StVO nicht. Aber Achtung, eine rote Ampel ist so wie eine Stopptafel. Das heißt, selbst wenn ich mit Blaulicht und Folgetonhorn unterwegs bin, ich sehe die rote Ampel, ich muss stehen bleiben und mich vergewissern, dass ich niemanden gefährde, und dann darf ich die Kreuzung übersetzen. Also das ist eine Ausnahme von dieser Grundregel, Einsatzfahrzeuge haben immer Vorrang.
Geschwindigkeitsbeschränkungen, Umkehrverbote, Einbiegeverbote, Überholverbote, Einfahrverbote, was ist mit diesem Konglomerat?
Gilt alles nicht.
Und dann nicht ganz selbstverständlich, aber die Einbahn?
Mhm. Man darf mit einem Einsatzfahrzeug auch gegen die Einbahn fahren, wenn es eine Einsatzfahrt ist. Aber Achtung, nur wenn das wirklich notwendig ist und ich sonst nicht zum Einsatzort am schnellstmöglichen Weg komme.
Und natürlich kann dann hinter der Kurve bei der Einbahn auch noch ein anderer LKW entgegenkommen.
Genau.
Und dann habe ich,
also gerade bei Einbahnen muss man extra vorsichtig sein, weil hier die Ausweichmöglichkeit wahrscheinlich sehr gering ist und hier wirklich abgewogen werden muss, ist es notwendig, dass ich da reinfahre, damit ich jetzt eben schnell zum Einsatzort komme.
So, last but not least, Hubverbot.
Nein, haben wir auch nicht. Außerdem, du hast ja sowieso dein Folgetonhorn.
Ja, das war die Fangfrage.
Aktiviert, das Hupen macht das Kraut quasi auch nicht mehr fett. Also ich beobachte das nur immer bei Personen, die dann nicht ausweichen im Straßenverkehr, wenn jemand schon mit dem Blaulicht hinten kommt und dann halt wird es laut, dann hören es die Leute.
Gibt es Unterschiede zwischen den Einsatzorganisationen, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst jetzt mal speziell?
Nein, es sind prinzipiell wirklich die Grundregeln sind alle die gleichen. Polizeiautos dürfen auch, ohne dass es eine Einsatzfahrt ist, ein paar Sachen mehr, aber die Grundregeln gelten für alle Einsatzfahrten ziemlich ident. Und es gilt im Zusammenhang mit Einsatzfahrten auch immer, gerade weil diese ganzen Beschränkungen der StVO nicht gelten, steigt natürlich die Gefährlichkeit von der Fahrt. Und daher gilt umso mehr, dass man das Fahrverhalten halt anpassen muss an seine Geschwindigkeit, an die Wetterverhältnisse, und man keine Personen und keine Sachen gefährden darf. Also nur weil ich Blaulicht und Folgetonhorn aktiviert habe, heißt das nicht, dass ich jetzt einen Schutzumhang habe und mir quasi nichts passieren kann.
Und wir sind ja nicht alleine auf der Straße. Also die allermeisten auf der Straße haben kein Sondersignal. Wir haben das in der Fahrschule gelernt, aber wie muss sich denn ein Verkehrsteilnehmer oder eine Verkehrsteilnehmerin verhalten, wenn ein Fahrzeug mit Sondersignal im Einsatz auf einen zukommt?
Was muss ich da machen? Ich muss Platz machen. Also da sind wir wieder bei dieser Regel, die Einsatzfahrzeuge haben immer Vorrang. Und wenn ich eben sehe, ein Einsatzfahrzeug ist hinter mir und muss vorbei, wie auch immer, ich muss Platz machen. Das passiert nicht immer.
Daher auch dieser schöne Beiname Vorrang nehmen Schalter. Ja? Kommt hin und wieder mal einsatzorganisationsübergreifend, kommt dieser Begriff hin und wieder vor. Und eine Sache, die mir dann noch einfällt, in der Rettungsgasse, weil du sagst Platz machen, das Nachfahren, das ist auch strengstens verboten.
Ja, also wer wirklich glaubt, es ist eine gute Idee, in der Rettungsgasse hinter den Einsatzfahrzeugen herzufahren, dem ist wohl nicht mehr zu helfen.
Also so viel jetzt mal alles rund um die Einsatzfahrzeuge selbst und die Infrastruktur am Fahrzeug.
Ja.
Juristische Rahmenbedingungen haben wir im Schnelldurchlauf durch. Was muss ich denn als Feuerwehrmann, als Feuerwehrfrau oder sagen wir als Einsatzkraft ganz allgemein auf der persönlichen Ebene können? Was müssen meine Fähigkeiten sein, um ein Einsatzfahrzeug lenken zu dürfen?
Ich muss vor allem bei den Feuerwehrfahrzeugen, die ja, wenn sie mit Wasser beladen sind, sehr spezielle Eigenschaften haben, einfach wissen, wie ich dieses Fahrzeug fahre und auch die Praxis haben, dass ich damit umgehen kann. Und da gibt es ja auch eigene Ausbildungen, das wirst du noch besser wissen als ich, wie man lernt, mit diesen Fahrzeugen zu fahren. Aber es ist einfach ganz wichtig, dass ich natürlich dieses Fahrzeug entsprechend lenken kann. Es gibt auch einen eigenen Feuerwehrführerschein. Und das sind mal so die Grundvoraussetzungen. Und dann am Tag vom Einsatz selbst, wenn ich mich reinsetze, muss ich fahrtüchtig sein. Also ich muss noch in der Lage sein, dieses Fahrzeug zu lenken. Und das auch, obwohl die Feuerwehr, was den Alkoholisierungsgrad angeht, hier einigen Spezialbestimmungen unterliegt.
Was heißt das in Promille?
Also für die Feuerwehr gilt immer 0,5 Promille und eben auch bei den Fahrzeugen, die eigentlich in der Fahrzeugklasse C sind. Das ist sonst so geregelt, dass du dann nur mehr 0,1 Promille haben darfst. Alle anderen Einsatzorganisationen regeln das auch mit überhaupt kein Alkohol und 0,0 Promille. Aber eben bei der Feuerwehr, weil das sehr viel auf freiwilligen Arbeit beruft und du ja teilweise einfach aus jetzt deinem Abend, deinem Alltag rausgerissen wirst, gibt es diese Spezialbestimmung. Und da schließt sich der Kreis wieder. Aber du musst halt noch fähig sein, dieses Fahrzeug zu lenken. Kommt dann ein bisschen auf deine persönliche Toleranz an. Ich würde mit 0,4 Promille eher kein Feuerwehrfahrzeug mehr lenken. Aber ich kann auch überhaupt kein Feuerwehrfahrzeug lenken, auch mit 0,0 Promille.
Naja, dann ist das einmal das Thema Vorsorge, aber dann sind wir eigentlich an dem Punkt, wo es um die Nachsorge geht, wenn irgendwas passiert. Im Praxishandbuch lese ich, du unterscheidest, oder nicht nur du unterscheidest, wir in Österreich unterscheiden.
Die Rechtsordnung.
Die Rechtsordnung unterscheidet zwischen Strafrecht und Zivilrecht.
Ja.
Was heißt das auf Deutsch?
Strafrecht, stell dir mal vor, über dir die Republik Österreich und die Republik Österreich hat die Bürgerinnen und Bürger drunter und die sollen sich alle an bestimmte Normen halten, einfach damit unser gesellschaftliches Zusammenleben funktioniert. Und wenn du dich nicht daran hältst, dann gibt es einfach Strafen und am besten erklärt man das mit Gefängnis. Also ich stehle jemanden etwas, dafür könnte ich ins Gefängnis kommen. Das ist Strafrecht, das ist wirklich eine ganz höchstpersönliche Komponente, die einfach nur dafür da ist, dass unsere Rechtsordnung irgendwie zusammenhält, weil es gewisse Normen gibt, an die wir uns halten müssen. Also Strafrecht schon mal abgehakt. Was ist Zivilrecht? Bei Zivilrecht stellst du dir einfach die Bürgerinnen und Bürger nebeneinander vor und die wollen was voneinander. Und diese Ebenen können natürlich auch verschmelzen. Ich mache jetzt ein Beispiel, damit der juristische Sprech nicht ganz so trocken bleibt. Sagen wir mal, ich fahre mit dem Auto und ich bin aber schwer alkoholisiert und ich fahre dir hinten rein in dein Auto ist kaputt und auch noch hast du einen gebrochenen Arm. Es wird höchstwahrscheinlich ein Verfahren gegen mich geben wegen fahrlässiger Körperverletzung, weil ich einfach betrunken Auto gefahren bin, darf ich nicht, ich wollte dich zwar nicht verletzen, aber kriege ich ein Strafverfahren, kriege ich vielleicht eine Strafe und wir wollen nicht, dass Leute betrunken Auto fahren. Andererseits wirst du dir aber auch denken, naja, Entschuldigung, mein Auto ist kaputt, ich muss Physiotherapie machen, ich falle in der Arbeit aus und möchte dafür Geld von mir. Und das ist dann die Ebene Zivilrecht. Und diese zwei Ebenen, wie gesagt, können zusammenfließen, aber eines ist so, ein Privater will Geld von dir und das andere, der Staat will, dass du dich ordentlich verhältst.
Das heißt, wenn wir das jetzt umlegen auf die Einsatzfahrt, wenn da etwas passiert, gehen wir mal davon aus, dass es nicht beeinträchtigt.
Ja.
Also sagen wir zum Beispiel, jemand hält nicht bei der roten Ampel an und baut dann einen Unfall, reiner Sachschaden. In welcher Rechtsmaterie bewegen wir uns da dann?
Also wenn ich mich nicht an diese Regeln halte, wir haben das ja vorher gesagt, wenn es rot ist, musst du eigentlich anhalten und dich vergewissern, dass du niemanden und keine Sachen gefährdest. Und du dann trotzdem reinfährst und etwas beschädigst, zivilrechtlich haben wir mal auf jeden Fall ein Thema, weil die Person, deren Sachen du beschädigst, will sicher die Reparatur davon haben. Strafrechtlich, es gibt keine fahrlässige Sachbeschädigung, aber wenn du dich überhaupt nicht an diese Voraussetzungen hältst und dass du anhalten musst, dann könntest du dich eigentlich, musst du eigentlich damit rechnen, dass was passiert. Also vielleicht kriegst du dann doch auch noch ein Problem strafrechtlich wegen Sachbeschädigung.
Also Interpretationsspielraum habe ich dann trotzdem immer, weil das immer total komplexe Themen sind. Ja.
Also ich tue hier mein Bestes, das sehr einfach unterzubrechen und das war auch das, was ich in dem Buch Einsatz Blaulichtgesetz machen wollte, diese mega komplexe Zusammenspiel von verschiedenen Rechtsmaterien einfach runterbrechen. Aber auch hier muss ich sagen, bei jedem Unfall, bei allem, was passiert, und jetzt sage ich einen Satz, für den wir Juristinnen immer böse angeschaut werden, es kommt drauf an. Es ist leider so, dass es immer auf den konkreten Sachverhalt ankommt.
Ja, woher kommt deine persönliche Begeisterung dann für die Thematik? Bist du bei irgendeiner Einsatzorganisation oder wie kommt man auf die Idee, ein Buch für Einsatzkräfte im Einsatz zu schreiben?
Ja, nein, also tatsächlich nicht. Ich trage sehr viel vor und eine meiner absoluten Begeisterungen ist es, juristische Themen für Nicht-Juristinnen und Juristen einfach so aufzuarbeiten, dass man es checkt und dass man auch so Freude daran hat und das mitnimmt und umsetzen kann. Und aus dem heraus hat mich eine Einsatzorganisation in der Steiermark angefragt und gesagt, hey, kannst du eine Fortbildung für unsere Leute machen? Wir brauchen deinen Style, weil wir hatten davor irgendjemanden, das war so trocken und langweilig und es hat niemanden interessiert. Und da war ich so, ja, natürlich. Und habe mir gedacht, es gibt sicher so ein Standardbuch, das nehme ich mir und das schaue ich und dann trage ich das vor. Und dann bin ich draufgekommen, das gibt es nicht. Es gibt nichts, wo eben dieser Querschnitt aus den ganzen Rechtsmaterien zusammengefasst ist. Es war super mühsam, sich das zusammenzusuchen. Und dann waren wir halt so, na gut, aber jetzt machen wir ein Buch draus. Natürlich, ich will überhaupt nicht so tun, als würde ich wissen, wie es ist, ein Einsatzfahrzeug zu lenken, ein Feuerwehrfahrzeug zu lenken. Ich habe da keine praktische Erfahrung und ich will auch überhaupt nicht so tun, als hätte ich sie. Aber ich kann halt dadurch wirklich einen Schritt zurückgehen und ganz nüchtern sagen, hey, das ist die Gesetzeslage und wenn du halt dich an das und das und das hältst, dann wird es zu 99% okay sein. Aber wenn du dich an das und das nicht hältst, dann kannst halt auch du persönlich echt Probleme bekommen. Und nur weil es vielleicht alle immer so machen, das ist halt leider kein rechtliches Argument, dass dann irgendein Gericht interessiert, wenn was passiert.
Verstehe, also diese persönlichen Befindlichkeiten, aber es war ja dieses und jenes. Das,
genau.
Ja. Welche Querschnittsmaterie ist das? Welche, ich meine, Straßenverkehrsordnung ist klar, aber welche
also du hast einerseits hast du Verwaltungsrecht. Verwaltungsrecht wäre auch der Staat, der dir sagt, wie du dich verhalten sollst. Also zum Beispiel die StVO und das KFG ist hier relevant und das Führerscheingesetz und auch die Bestimmungen, wo steht, wie soll ein Einsatzfahrzeug ausschauen. Das ist alles Verwaltungsrecht. Das ist so die Materie. Dann eben Strafrecht haben wir vorher besprochen, okay, was ist, wenn ich einen Unfall baue, auch während einer Einsatzfahrt und ich bin schuld? Was sind dann die Konsequenzen? Wie funktioniert ein Strafverfahren? Drittes ist Zivilrecht, eben was ist jetzt dann? Wir haben ja dann bei diesen ganzen Sachen jetzt noch ausgeklammert die Versicherungen. Jedes Fahrzeug braucht eine Haftpflichtversicherung für den Schaden, der eben dritten Personen zugefügt werden kann. Also es sind einfach wirklich extrem viele Themen und es gibt aber die Möglichkeit, das halt auf einzeln so leicht verdauliche Häppchen runterzubrechen, zusammenzufassen, damit man es versteht und sich denkt, hey, gut, jetzt habe ich verstanden und jetzt kann ich mich daran halten und dann ist man auch ein bisschen beruhigter.
Dann machen wir genau da weiter, würde ich sagen.
Unbedingt.
Wir gehen zurück auf die Straße. Aber sehr spannend, ja. Also wirklich cool. Man sieht, wir haben das richtige Hobby und den richtigen Job. Ja. Wenn sogar eine Rechtsanwältin sagt, das ist so spannend, ich fahre zwar selbst nicht, aber mag was beitragen.
Ja, das ist super spannend.
Was ist denn jetzt bei einem Unfall, wenn was passiert? Klammern wir vielleicht einmal den Super-GAU aus. Ja. Bei einer Blaulichtfahrt passiert ein so signifikanter Unfall, dass ich nicht mehr weiterfahren kann oder es sind Verletzte und ich muss sowieso anhalten. Sondern gehen wir vielleicht diesen Klassiker, ich fahre durch die Rettungsgasse und nehme einen Spiegel mit. Oder ich streife einen Zaun. Irgendetwas, das meine Weiterfahrt nicht beeinträchtigt. Es gibt keine Verletzten. Vielleicht hat das in diesem Moment vielleicht nicht einmal jemand gesehen. Und ich habe eigentlich ein Ziel, nämlich ich müsste zu diesem Einsatzort kommen. Ja. Muss ich da jetzt anhalten oder darf ich sagen, das machen wir später und jetzt ist einmal der Einsatz wichtiger?
Es kommt drauf an.
Ja.
Also wenn du ganz dringend zu einem Einsatz musst und ein Unfall passiert, ist die Grundregel einmal, wenn ich einen Unfall verursache, dann muss ich stehen bleiben, ich muss die Polizei so schnell wie möglich davon informieren. Aber wenn, sagen wir, es ist nur ein kleiner Sachschaden und ich weiß, da drüben am Ende der Rettungsgasse ist eine Massenkarambolage, ein Auto ist in Brand, das muss jetzt schnell gelöscht werden, dann natürlich weiterfahren und wenn das dann alles erledigt ist, kann man noch immer die Polizei informieren und sagen, ja, sorry, uns ist das da passiert. Aber wir mussten halt schnell weiter. Also das ist dann nicht so. Du musst bei all diesen Dingen immer abwägen, was ist jetzt die Priorität. Und wenn ich halt zu einem dringenden Einsatz muss und ich fahre einen Spiegel ab, ja, die Person, deren Spiegel es ist, wird sich sehr ärgern. Aber die Gefährlichkeit von der Situation und das, was man braucht von dir, ist dann halt einfach wichtiger.
Also dieses Thema Fahrerflucht, wenn da jetzt jemand, angenommen, das ist ein, ich muss jetzt nicht sagen, ein Rechtsanwalt sitzt in diesem Auto, aber zumindest, sagen wir, ein Hobbyjurist sitzt in diesem Auto.
Oh, davon gibt es viele, ganz gefährlich. In Zeiten der KI noch mehr.
Ne? Ja. Und der sagt dann, das ist mir eigentlich wurscht, was da passiert. Mein Superspiegel von meinem tollen neuen Auto ist kaputt, dem hänge ich jetzt Fahrerflucht um.
Also Fahrerflucht ist dann auch in dem Sinn nur eine verwaltungsrechtliche Komponente, wo halt die Fahrerin oder der Fahrer vielleicht eine Strafe dafür bekommen könnte. Aber nochmal, selbst wenn der jetzt bei der Polizei anzeigt und sagt, ja, boah, die sind so arg, wenn dann von der Einsatzorganisation kommt, ja, sorry, wir waren am Weg zu diesem Einsatz, dort mussten wir sein und wir haben es dann eh gleich nachher gemeldet, dann wird da nichts dabei rauskommen.
Verstehe. Wie würde denn so ein Verfahren dann aussehen? Jetzt passiert theoretisch etwas, wie gesagt, auf 130 Fahrzeuge passiert einmal im Jahr etwas. Wie geht es diesem einen dann?
Wie geht es dem einen? Machen wir mal ein Super-GAU-Beispiel. Es kommen ja leider wirklich Beispiele vor, wo auch dann echt etwas passiert. Ich glaube, erst in Graz war vor ein paar Jahren ein Unfall mit einem Einsatzfahrzeug. Ich glaube, es war ein Rettungsfahrzeug, das eben bei einer roten Ampel übersetzt hat und dann eine Person gestorben ist. Und was bedeutet das jetzt? Also erstens einmal, wir haben ja vorher gesagt, okay, Strafrecht. Der hätte dort nicht reinfahren dürfen in die Kreuzung und hat ein Verfahren gehabt wegen fahrlässiger Tötung. Das heißt wirklich, der Fahrer selbst von diesem Fahrzeug hatte ein fahrlässige Tötungsverfahren und hat dann eine Strafe bekommen. Und parallel dazu, natürlich wollten die Hinterbliebenen von der Frau möchten etwas haben. Dann war da auch noch ein Fahrzeug kaputt. Also das Fahrzeug von der Einsatzorganisation war kaputt. Dann das Fahrzeug von wem anderen, oder es war eine Straßenbahn, glaube ich, in die reingefahren wurde. Also es war auf jeden Fall, es war viel Sachschaden und es war Personenschaden und da kommen dann eben die Versicherungen ins Spiel. Und die Versicherungen machen aber nichts anderes, als dass sie den Schaden, den du eigentlich als Schädiger zahlen müsstest, übernehmen. Also jedes Auto, jedes Kraftfahrzeug in Österreich muss eine Haftpflichtversicherung haben und die zahlen das dann an die Geschädigten. Und die können nur mit einem sehr begrenzten Ausmaß sich dann wieder an den schädigenden Personen regressieren. So, jetzt wird es kompliziert. Was heißt das? Die Versicherungen möchten nicht gerne Geld zahlen. Ja? Und wenn sie die Möglichkeit haben, es sich von irgendwo zurückzuholen, dann machen sie das. Das heißt, wenn klar ist, diese Person hat den Schaden verursacht, dann können sie sich das zurückholen. Aber in der Haftpflicht gibt es da eben eine Begrenzung auf einen nicht sehr hohen Betrag, mehr geht nicht. In der Kaskoversicherung gibt es das allerdings nicht. Vielleicht kleiner Reminder, was ist der Unterschied zwischen einer Haftpflichtversicherung und einer Kaskoversicherung, Marcel?
Die Haftpflichtversicherung übernimmt nur den Schaden des anderen, die Kaskoversicherung genau. Übernimmt auch meinen Schaden.
Genau so ist es. Perfekt. Kennst dich so gut aus.
Wahnsinn, Hobbyjurist.
Ja, das ist wunderbar. Genau. Und bei der Kaskoversicherung, also quasi der Schaden dann am Einsatzfahrzeug selbst, da gibt es solche Regressbeschränkungen nicht. Das heißt prinzipiell, wenn das Fahrzeug kaskoversichert ist, das kommt immer auch total auf die Einsatzorganisation an, aber du wirst auch von der Feuerwehr wissen, diese Einsatzfahrzeuge sind sehr teuer. Und wenn so eins geschrottet ist, dann wird das auch sehr teuer. Und da gibt es eben keine Beschränkung. Das heißt, es könnte auch prinzipiell dich finanziell ruinieren oder dich im Privatkonkurs treiben. Nochmal, das ist jetzt so quasi der worst case. Um dann zu sagen, deswegen ist es so wichtig, dass du halt auf diese paar Sachen aufpasst und dann reduzierst du das Risiko von diesen ganzen Sachen halt einfach ganz, ganz extrem.
Reden wir noch genauer über die Versicherung, das würde mich jetzt noch interessieren. Ja. Welche Rolle nimmt die Versicherung dann ein? Wenn die jetzt sagen, aha, der ist bei Rot trotz Sondersignal nicht stehen geblieben, ist das schon alleine Grund genug, um mich zu regressieren? Oder hat nicht der, ich sag mal, von rechts kommt bei Grün, wenn der jetzt theoretisch 100 km/h im Ortsgebiet über die Kreuzung fährt? Ich meine, so einfach kann man es ja dann auch nicht sagen. Mhm. Ja, der hat irgendwie eine Teilschuld.
Ja, also das ist ein wunderbarer Punkt, Marcel. Danke für diesen Einwurf. Du musst dir immer anschauen, wenn ein Unfall passiert und das stimmt, kann sein, dass beide schuld sind. Das heißt, in diesem Setting, wo du zum Beispiel sagst, okay, es kommt jemand, der fährt mit 100 km/h in die grüne Ampel rein, dann würde in so einem Fall ein Sachverständiger kommen und würde sagen, wie hoch ist das Mitverschulden? Also einfacher gesagt, wie weniger schlimm wäre der Unfall gewesen, wenn der nicht so schnell in die Kreuzung eingefahren wäre? Und je nachdem, was dabei rauskommt, ja, daran orientieren sich dann auch die Versicherungen. Also die Versicherungen machen nichts anderes, als dass sie den Anspruch, den jemand gegen dich hat, bezahlen und da können sie sich nicht rausfinden. Bei der Haftpflichtversicherung im Kfz-Bereich können sie nicht sagen, hey, du hast das falsch gemacht, deswegen zahle ich das dem Dritten nicht. Das geht nicht, weil ansonsten stell dir mal vor, wie das ausschauen würde auf unseren Straßen, wenn die Versicherungen dann sagen könnten, ich zahle es nicht, aber eben, wenn du etwas gemacht hast, das grob fahrlässig oder vorsätzlich ist. Ja, sagen wir mal, du bist nicht nur in Rot, sondern du bist auch noch viel zu schnell gefahren, wie auch immer, es kommt wieder drauf an, dann könnten sie eben einen kleinen Teil von dem Schaden, der dem Dritten vielleicht bezahlt wird, von dir zurückholen.
Verstehe. So weit wollen wir es gar nicht kommen lassen.
Nein, so weit würde ich es definitiv nicht kommen lassen. Daher wieder zurück. Ich möchte hier absolut niemanden Angst machen, sondern ich wollte auch mit dem Buch Einsatz Blaulichtgesetz genau das Gegenteil machen, nämlich ein bisschen auch so die Angst nehmen, weil ich habe natürlich mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen, auch aus Einsatzorganisationen, als wir das recherchiert haben. Und es ist oft so eine diffuse Angst bei manchen Leuten. Es ist irgendwie so, wenn ich mich hinter das Steuer setze, bin ich quasi eh schon mit einem Fuß im Häfen, so auf die Art, weil das ist alles so arg. Und das ist es nicht. Es gibt wirklich so ein paar Sachen, wo ich mir denke, hey, ich passe mein Fahrverhalten halt an. Ich halte bei der roten Ampel und schaue, gefährde ich niemanden? Einfach so ein paar Sachen und dann bist du wirklich sehr safe, du selbst. Es kann natürlich immer was passieren, aber das wird dann nicht so arge Konsequenzen haben.
Du hast die persönliche Komponente, der Lenker, die Lenkerin reingebracht. Dann gibt es aber ja auch eigentlich noch die Organisation, für die ich tätig bin, die Feuerwehr zum Beispiel. Mhm. Und dann steht dieser Organisation auch noch jemand vor, Feuerwehrkommandant, Feuerwehrkommandantin. Auch da gibt es dieses, naja, wenn ich so eine Führungsfunktion übernehme, da habe ich immer eine Teilverantwortung.
Ja.
Wem kann ich denn diese Verantwortung attestieren dann?
Niemanden. Also ist auch wieder da prinzipiell, ja, aber es kommt auch wieder da, ich weiß, ich habe das jetzt schon oft gesagt, aber ich muss es leider nochmal sagen, es kommt drauf an. Wenn jetzt, sagen wir, der Kommandant sagt, jemanden vorweist, okay, diese Person ist komplett alkoholisiert und kann eigentlich überhaupt nicht mehr stehen und sagt, ja, ist mir wurscht, setz dich da jetzt rein, du fährst zu dem Einsatz, dann könnte natürlich schon sein, wenn ein Unfall passiert, dass dem Kommandanten auch persönlich vorgeworfen wird und da ein Verschulden ist und hier eventuell die Organisation und auch er persönlich Konsequenzen davon haben wird. Aber da muss halt wirklich etwas sein, dass du gegen deine Aufsichtspflichten und gegen deine Rolle verstößt. Das heißt, wenn du normal die Leute einsetzt und die machen was falsch, dann heißt das nicht, dass du dafür haftest. Also da musst du wirklich du deinen Job als Kommandant nicht ordentlich machen. Und zwar richtig nicht ordentlich machen.
Nehmen wir noch zwei kleine Exkursthemen rein. Das
unbedingt.
Eine ist, eines deiner Spezialgebiete habe ich am Anfang ausgespart, das ist Social Media Recht.
Ja.
Und wie bestellt, kommt da eine Frage von der Freiwilligen Feuerwehr Krumm-Nußbaum vom Raphael. Er fragt uns über Instagram, darf ich eine Einsatzfahrt eigentlich mitfilmen? Und jetzt frage ich dazu, weil das Filmen ist immer die eine Sache, darf ich das dann auch veröffentlichen?
Mhm.
Gehen wir davon aus, nicht der Fahrer filmt, sondern der Beifahrer.
Gerade wollte ich sagen, also wenn du selber fährst, ja, das hatten wir ja vorher schon mit der Handynutzung, ja, darfst du nicht gleichzeitig deine Einsatzfahrt filmen. Da hätten wir schon den Punkt. Aber ansonsten, also du kannst sowohl von außen als auch von innen kannst du prinzipiell alles filmen und verwerten, wenn die Personen einverstanden sind. Das ist einmal so die erste Ebene. Wenn jetzt also die Feuerwehr selbst sagt, okay, wir machen jetzt ein Image-Ding oder wir wollen das forcieren und man sieht nur unsere Leute und die Leute, die man sieht, die sind einverstanden, dann gibt es da kein Problem. Du wirst aber ein Problem haben ab dem Moment, wo du Leute filmst und vor allem, wenn du es verwendest und postest, die nicht einverstanden sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nehme, Leute, die nicht am Einsatz beteiligt sind, von außen das Filmen, du siehst die Kennzeichen, du siehst die Gesichter der Feuerwehrleute und das wird dann großflächig gepostet, insbesondere auch, wenn das vielleicht die Leute in ein schlechtes Licht rückt, weil man sieht ja nicht alles. Wenn ich einen kurzen Ausschnitt sehe, dann kann Sachen aus Kontext geben. Kommt bei der Polizei auch öfter vor, dann gibt es irgendwie einen Shitstorm, wie auch immer. Daher bitte. So mein Grundtipp, auch diese Materie ist leider ziemlich komplex, postet nichts, wo Leute sichtbar sind. Ja, die muss man unkenntlich machen, die Leute, und im Zweifel lieber immer nur Sachen posten, wo die Leute einverstanden sind. Mhm. Und wenn eben die Einsatzorganisation das selber machen will, dann ja, kein Problem. Aber auch da müssen die Leute der Einsatzorganisation einverstanden sein. Also nur weil du, sagen wir, bei der Freiwilligen Feuerwehr in einem Ort tätig bist und die sagen, wir machen das jetzt, du bist nicht verpflichtet, dass du da mitmachst.
Also wenn ich zu einer Podcast-Aufnahme komme und da baue ich zwei Reisekoffer voll Equipment auf, ist offenkundig, was wir da tun.
Ja.
Oder wenn ich mir beim Mannschaftsfoto dazu stelle, ja, nur weil ich irgendwo durchs Bild laufe, muss ich nicht damit rechnen, dass
genau.
Ich dann auf Instagram lande.
Genau, so ist es.
Zweites Exkursthema. Wir haben am Anfang nicht besprochen, warum eigentlich Blaulicht. Ja, vielleicht haben sich manche gefragt, über das Folgetonhorn redet er, aber welche Farbe das Licht haben muss, über das spricht er nicht. Jetzt ist das bei uns eben nun mal blau, aber es gibt andere Einsatzorganisationen in anderen Ländern, die zum Beispiel rotes Licht haben. Was ist denn bei einem grenzüberschreitenden Einsatz? Also da war zum Beispiel ganz prominent ein kilometerlanger Konvoi aus Niederösterreich, der über Nikisdorf, über Ungarn, nach Nordmazedonien zum Waldbrand fährt. Gilt unser Blaulicht dann auch zum Beispiel in Ungarn, in Serbien und in Nordmazedonien, und wie ist das umgekehrt, wenn die zu uns kommen würden und dann plötzlich das rote Licht auf der A2 in Österreich fährt?
Ja, super Punkt. Also ob das zulässig ist, richtet sich dann halt immer nach dem Recht des Landes, in dem du fährst. Also müsstest dann anschauen in Ungarn, in Nordmazedonien. Ich kann nur sagen, in Österreich ist es so, dass ausländische Einsatzorganisationen ihre Zeichen verwenden dürfen. Bei ausländischen Fahrzeugen kommt es darauf an, dass die quasi ordnungsgemäß im Land sind, in dem sie registriert wurden. Und es haben alle Länder, du sagst es selber, wenn ich jetzt in ein anderes Land gehe, die schauen anders aus. Auf einmal sind die Feuerwehrfahrzeuge orange vielleicht und nicht rot. Die Lichter schauen anders aus, die Töne sind anders. Wenn das okay ist im Land, wo du herkommst und du einen Einsatz machen musst in Österreich, dann kannst du das auch verwenden. Kann man jetzt nicht verlangen, dass die kommen und noch kurz ihre Zeichen und ihre Beschriftung ändern. Vielleicht auch da einen durchgehenden roten, waagrechten Streifen darf zum Beispiel nur die Polizei haben in Österreich.
Ah ja. Also und zum Auslandseinsatz aus Sicht der österreichischen Einsatzkräfte kann man sagen, das wird im Vorhinein geklärt und oft werden die dann auch von lokalen Einsatzkräften im Konvoi begleitet. Ja.
Wenn es notwendig ist, einfach dass Hilfe noch von einem anderen Land kommt, dann ja, wird das jetzt nicht so eine normale Einsatzsituation sein wie hier, wo dann halt ein Fahrzeug irgendwo hinfahrt, sondern schon Ausnahmesituationen. Aber das geht in Österreich und ich nehme an, es wird dann in den anderen Ländern. Gibt es eine Parallelbestimmung, die auch so ist?
Ja, wir haben viele, viele Themen durch. Therese, vielleicht ein Schlusswort nochmal zusammengefasst in ein paar Sätzen. Was möchtest du uns mitgeben?
Ich möchte allen Einsatzfahrerinnen und Einsatzfahrern mitgeben, dass erstens einmal, ihr macht einen super Job. Und zweitens, wenn ihr euch an diese paar Sachen hält, die wir jetzt eh hinreichend besprochen haben, also keine Personen und Sachen gefährden, Wissen, wenn ich fahre mit einem Einsatzfahrzeug, dann habe ich einfach noch mehr Verantwortung und muss auch so ein bisschen mehr Verantwortung dann zeigen in der Art, wie ich fahre. Und dann kann auch nicht so viel passieren. Also eigentlich möchte ich wirklich mit diesem Buch Einsatzblaulichtgesetz einen super Praxisleitfaden an die Hand geben, damit man sich denkt, ah, okay, gut, jetzt habe ich verstanden, worum es geht, jetzt kann ich mich dran richten und dann ruhig schlafen.
Und wenn es jemand ganz, ganz, ganz genau wissen will, da gäbe es ein sehr sympathisches, dickes, gelbes Buch mit 1344 Seiten in der aktuellen Fassung, der Codex Verkehrsrecht.
Und für alle, die nicht schlafen können.
Auch das ist ja nur ein Teil der Querschnittsmaterie, schön klein gedruckt, ohne Bilder, also wie wir es gern haben. Im Vergleich dazu hast du das Buch Einsatz, Blaulicht, Gesetz geschrieben mit vielen, vielen Grafiken, schön bebildert, handlich formuliert. Und es ist auf jeden Fall ein Buch, das man in der Feuerwehr, in jeder Einsatzorganisation einmal aufliegen haben kann.
Also mindestens einmal aufliegen haben muss, würde ich sagen. Ja. Werbung off.
Wo kann ich es denn kaufen?
Überall, wo es Bücher gibt und auch auf der Website natürlich vom TÜV Austria Fachverlag.
Da verlinken wir gerne hin. Theresa Frank, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke und dass du dieses Buch geschrieben hast. Dankeschön.
Sehr gerne.
Ja, und natürlich auch vielen Dank an euch fürs Dabeisein bei dieser Folge. Ihr habt heute sicherlich gemerkt, Therese brennt für dieses Thema. Und wenn ihr uns beide gemeinsam live erleben wollt, wir sind beide auf der Bühne bei der Rettermesse in Wels im September 2025. Das ist die österreichische Messe für alle Einsatzorganisationen. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir auch euch dort sehen. Bis dahin sage ich Ciao, Servus und gut wär. Gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück.
Entgeltliche Einschaltung kommen.
Das ist ein echtes Highlight für alle Einsatzkräfte. Die Rettermesse startet wieder. Das ist die österreichische Leitmesse für alle Einsatzorganisationen. Über 240 Unternehmen präsentieren die neueste Technik für Feuerwehr, für Rettung, Polizei, Bundesheer und für alle Blaulichtorganisationen. Außerdem gibt es coole Vorführungen für euch, von der Höhen- und Wasserrettung angefangen, über Brandsimulationen bis hin zum Häftlingsausbruch. Ihr könnt auch viel selbst ausprobieren, zum Beispiel beim Virtual Reality Training. Und die Retter hat sogar eine eigene Drone Flight Zone. Ich bin übrigens auch vor Ort. Ich darf die Vorträge und die Diskussionen auf der Bühne moderieren. Und exklusiv für die Blaulichthelden-Community, also exklusiv für euch, gibt es sogar ein Gewinnspiel. Wir verlosen einmal 8 Tickets mit Mittagessen und Goodiebags. Das heißt, ihr könnt mit euren Kameradinnen und Kameraden in eurem MTF im Mannschaftstransportfahrzeug gemeinsam anreisen. Das Gewinnspiel und die Teilnahmebedingungen findet ihr jetzt auf Facebook und Instagram unter Blaulichthelden. Die Retter öffnet die Tore von 18. bis 20. September am Messegelände in Wels. Das ganze Programm findet ihr unter rettermesse.at. Ich freue mich auf euch.
Ende.